Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als ich in der letzten Woche das Thema des Gottesdienstes gefunden hatte, Hilfe von Gott, war nur noch die Frage, welchen Predigttext ich denn nehmen wollte. Und es war am Dienstag und ich las den Losungsvers letzte Woche und dann war dieses Problem auch gelöst. Es war ein Wort, das mich ganz stark berührt hatte, schon vor einigen Monaten, wo ich mir schon vorgenommen hatte, einmal nochmal über dieses Wort zu sprechen. Aber wie dann der Herr das gegeben hat bei meiner Suche, dass das auch noch Losungstext gerade an dem Tag war, wo ich nach dem Predigttext für den nächsten Sonntag gesucht habe, war das ein großes Geschenk für mich. Und es ist ein Wort, von dem ich mir wünsche, dass wenn Sie nachher den Gottesdienst verlassen, wenn Sie nach Hause gehen, dass Sie dieses Wort genauso mitsprechen können, wie der König David es getan hat. Von ihm ist dieses Predigtwort. Es sind zwei Verse aus dem Psalm, den wir eben schon zu Beginn gehört haben. Wir wollen hören als Predigttext auf Psalm 3, die Verse 3 bis 4. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich lese die beiden kurzen Verse noch einmal. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese beiden Verse aus dem Psalm 3. Wir wollen dir Dank sagen, dass du sie uns in unsere Situation, in unser Leben hinein heute an diesem Sonntag schenkst. Und wenn wir jetzt die Predigt über diese beiden Verse hören, so wollen wir dich bitten, dass du uns ganz neu die Bedeutung deiner Hilfe für uns erschließen wollest. Dass wir das verstehen und annehmen können, dazu brauchen wir deine Hilfe und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen durch deinen Geist. Amen. Die Hilfe des Herrn, so habe ich diese Predigt überschrieben, passend zu dem Thema dieses Gottesdienstes. Und ich habe vier Punkte aus diesen Predigtversen, den beiden. Erstens möchte ich sprechen über die vermeintliche Hilflosigkeit. Zweitens über das schützende Schild. Drittens über die unvergleichliche Ehre. Und viertens über das herrliche Aufheben. Das Erste, die vermeintliche Hilflosigkeit. So heißt es hier zu Beginn unseres Predigttextes, viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Das ist das, was der König David genau in diesem Moment erlebt, als er diese Worte spricht, eine irdische Hilflosigkeit. Er, der mächtigste Mann der Welt, der eigentlich alles hat, alle Macht, unendlichen Reichtum, er steht auf einmal vor den Trümmern seiner Existenz. Die Bibel macht das deutlich, dass wir diesen Zusammenhang verstehen, denn der Psalm beginnt mit den Worten, wir haben das eben gehört in der ersten Lesung, einem Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Und diejenigen von Ihnen, die in der Bibel zu Hause sind, die wissen, was damals passiert ist. David war auf dem Höhepunkt seiner Macht, der mächtigste Mann der damaligen Welt. Ihm konnte kein äußerer Feind etwas tun, aber in seinem eigenen Haus, da erwuchs ihm große Feindschaft. Sein eigener Sohn Absalom fing an, gegen ihn zu opponieren. Die Bibel spricht davon, dass wenn Menschen an den Hof Davids kamen, um Recht gesprochen zu bekommen, dass Absalom sie abfing und sagte zu ihnen, hey, ihr habt keine Fürsprecher bei David, aber ich würde mich ja um euch kümmern, wenn ich denn der einst erst König wäre. Die Bibel sagt, dass das über 4 Jahre gegangen ist. Und David sich eine eigene Leibwache an seinen Hof zog und dass er immer mehr Macht aufbaute und David es nicht beachtete. Und dann schließlich ging Absalom eines Tages nach Hebron Und dort in Hebron rief er sich dann zum König auf. Und es passiert Folgendes, dass ganz Israel Absalom anhängt. Sie verlassen alle den König David, ihm bleiben gerade mal 600 Getreue. Und das ist nur seine Leibwache, das sind die Kreti und Pleti, das sind seine treuesten Krieger. Aber es stehen Hunderttausende gegen ihn und seine mickrige Truppe, die übrig geblieben ist. Und jetzt zieht Absalom nach Jerusalem. Und David weiß, da habe ich militärisch keine Chance und er muss weglaufen. Er haut ab. Und nicht nur das, als Absalom dann nach Jerusalem kommt, dann nimmt er sich die Frauen Davids, seines Vaters, eine große Blutschande und macht damit den Bruch letztlich unreparierbar deutlich. Das ist die Situation, in der David steht. Militärisch geschlagen, von seinem eigenen Sohn vertrieben vom Königtum, fürchtend, dass er jetzt bald sterben wird, seine Frauen geschändet durch seinen Sohn, eine furchtbare Situation. Und in dieser Situation sprechen die Leute zu ihm und über ihn, nun hat er keine Hilfe mehr bei Gott. Es ist alles vorbei und die Realität ist genau so. David hat keine Chance mehr, absolute Hilflosigkeit. Eben noch so stark und auf einmal ist das Leben unter seinen Fingern zerbröselt. Absolute Hilflosigkeit. Das geht nicht nur dem großen David so. Jeder Mensch wird das früher oder später in seinem Leben erfahren, dass er nicht mehr weiterkommt, dass da eine Hilflosigkeit ist. Auch die Stärksten, die Mächtigsten, die Reichsten. Egal welche Biografie Sie von einem mächtigen Mann oder einer mächtigen Frau lesen, von einem Reichen, von einem Gewaltigen, früher oder später ist mit einem Mal die Hilflosigkeit da, spätestens wenn der Tod, wenn die Krankheit an ihr Leben klopft. Denken wir an Michael Schumacher, den großen Sportler, den reichsten Sportler, den Deutschland je gesehen hat, siebenfacher Weltmeister in der Formel 1. Dann fällt er unglücklich um und jetzt totale Hilflosigkeit. Denken wir an Thomas Mittelhoff, den großen Manager, der bei Bertelsmann solche Gewinne eingefahren hat. Und zwei, drei Dinge, die nicht ganz gelaufen sind und er findet sich im Gefängnis wieder unter furchtbarsten Umständen. Kann nichts mehr machen. Der große Stalin, dieser furchtbare Diktator, dieser Menschenfeind, als er einen Schlaganfall bekommt, da liegt er fast den ganzen Tag allein in seiner Wohnung. Niemand traut sich, zu ihm reinzugehen, weil alle Angst vor ihm haben. Dann kann er nicht mehr der, der über das Schicksal von Millionen entschieden hat, mit einem Daumen heben, einem Daumen senken, absolute Hilflosigkeit. Wir alle kennen diese Situation in unserem Umfeld, wo die, die eben noch so stark und so mächtig waren, auf einmal ganz hilflos geworden sind. Aber wir kennen es nicht nur bei anderen, wir kennen es auch bei uns. Eben ist noch alles in Ordnung, in der Beziehung, mit meiner Gesundheit, mit meinem Arbeitsplatz. Und auf einmal ändert sich alles und bei mir ist nur noch die Hilflosigkeit. Ich kann so gar nichts mehr tun. Wir erleben es derzeit ganz furchtbar in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, mit diesem Hochwasser, was da kommt, auch dort. Kollektive Hilflosigkeit, man kann so gar nichts tun angesichts der Wassermassen, die da kommen. Vermeintliche Hilflosigkeit. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Ja, die Welt sieht häufig so aus, als ob keine Hilfe mehr möglich ist. Aber ich habe diesen Punkt überschrieben, vermeintliche Hilflosigkeit. Wer zu Jesus Christus gehört, wer den lebendigen Gott an seiner Seite hat, der hat immer Hilfe. Und das macht David hier deutlich mit zwei kurzen Worten. Viele sagen, er hat keine Hilfe bei Gott, aber du. Und das macht es aus, wenn man zum lebendigen Gott gehört. Ja, da muss man auch in die Hilflosigkeiten. Da wird man auch krank, da hat man auch Probleme in der Beziehung, da hat man auch wirtschaftliche Schwierigkeiten unter Umständen und muss auch eines Tages sterben. Aber wir, die wir zu Gott, die wir zu Jesus gehören, wir dürfen immer wieder sagen, gerade angesichts unserer Hilflosigkeit, aber du. Da, wo für uns keine Möglichkeiten mehr sind, da kann er. Das war etwas, das David immer wieder in seinem Leben erfahren hat. Als er damals als Hirte die Schafe hüten musste, da musste er gegen Löwen und Bären antreten. Eigentlich hat er da als kleiner Hirtenjunge keine Chance gehabt, aber der Herr hat ihm geholfen, so hat er das bezeugt. Und dann kommt er später zu dem Heer der Israeliten und will seine Brüder versorgen mit Brot, das der Vater gesandt hat. Und dann sieht er, wie der Goliath gegen Israel spottet. Und dann tritt er zum Kampf an und alle sagen, das wirst du nie schaffen, du kannst nicht mal die Waffen Sauls tragen. Dann sagt David das, der mich vor Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Ja, weltlich gesehen war da keine Chance gegen diesen Goliath. Aber der Herr war auf seiner Seite. Aber du. Und das genau erlebt David auch in dieser Situation hier. Alles spricht gegen ihn. Alles verloren. Aber du, Herr, bist der Schild für mich, bist meine Ehre, hebst mein Haupt empor. Aber du. Und das möchte ich uns zusagen in diesem ersten Punkt, vermeintliche Hilflosigkeit. Ja, es gibt diese furchtbaren Realitäten der Probleme. Und vielleicht hast du auch gerade solch ein Problem. Es gibt aber auch die Wahrheit der Wirklichkeit Gottes. Er ist da und Gott ist alles möglich. Für Christen gibt es keine wirkliche Hilflosigkeit. Man meint angesichts der irdischen Dinge, jetzt wäre alles aus. Aber final, spätestens im himmlischen Jerusalem, werden wir erleben, dass immer Hilfe bei dem lebendigen Gott ist. Der große Pfarrer Bodelschwing hat einmal gesagt, wenn wieder etwas kommt, was dunkel scheint, dann harre ich, blicke rückwärts auf alle Hilfen Gottes und weiß es dann ganz gewiss, es wird doch wieder eine Rettung daraus werden. Und genau das tut David hier, angesichts der furchtbaren Katastrophe. Er blickt zurück auf all das, was er mit Gott erlebt hat und gewinnt dadurch den Mut für das, was vorne ist und kann sagen, aber du, und weiß, dass es nur eine augenscheinliche Hilflosigkeit ist. Und ich möchte dir und Ihnen das zusprechen angesichts deiner und eurer Not, deiner und eurer Probleme, deiner und eurer vermeintlichen Hilflosigkeit. Ja, das ist schwer, was du und was ihr zu tragen habt. Aber er ist da, Jesus Christus, eure Hilfe. Und ihr dürft euch genauso wie David darauf verlassen, dass er es gut machen wird, dass er euer Schild ist, eure Ehre und euer Haupt emporhebt. Das zweite ist das schützende Schild. Aber du, Herr, so sagt es David, bist der Schild für mich. Und ich habe eben gesagt, ich hatte mir vor einigen Monaten vorgenommen, noch einmal über diesen Text zu predigen. Und das hatte einen Hintergrund. Ein lieber Bruder, der Pfarrer Dr. Kronberg aus der Pfalz, hatte mir eine lange E-Mail geschrieben mit einer Andacht über diesen Vers. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Und der Bruder Kronberg ist ein sehr, sehr gebildeter Theologe. Ich freue mich immer, wenn er mir etwas schreibt. Und in dieser Andacht ging es ihm darum, dass er das Problem in unserem Land, aber vor allen Dingen auch in der Kirche sieht, dass wir in Unkenntnis des Gotteswortes immer wieder vergessen, dass wir Hilfe bei Gott haben und dass er unser Schild ist. Und dann hat er in dieser E-Mail mir ganz viele Bibelstellen geschrieben, die immer davon handeln, dass Gott das Schild ist. Ich habe mich dann gefragt, normalerweise hat er so geschliffene Sätze, so wunderbare Theologie, warum denn jetzt diese massive biblische Unterweisung, ein Vers nach dem anderen? Und dann ist es mir deutlich geworden, hey, auch du, Olli, musst verstehen, Gott ist dein Schild. Natürlich weiß ich das. Aber ich durfte es durch diese E-Mail, die es mir, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, reingehämmert hat, ganz neu verstehen. Und das möchte ich heute Morgen auch tun, es Ihnen ganz deutlich nochmal sagen, von der Schrift her, Gott ist dein Schild für dich, deine Behütung in deiner Gefahr, in deiner schwierigen Situation. Und als ich diese E-Mail von dem Pfarrer Kronberg fertig gelesen habe, da habe ich gedacht, ja, Hauptaussage der Theologie Davids, wenn man das so sagen möchte, ist, Gott ist dein Schild. Mir war das nie vorher so bewusst, an wie vielen Stellen bei David das vorkommt. Ich fange mal an, so ein paar Dinge euch und ihnen zu sagen. Psalm 5. Du segnest den gerechten Herr, wie einen Schild umringst du ihn mit Huld. Psalm 7. Gott ist der Schild über mir, der den frommen Herzen hilft. Psalm 18, da geht es fast nur um das Schild Gottes. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter, mein Schild und der Berg meines Heils und mein Schutz. Ebenfalls Psalm 18, der Herr ist ein Schild allen, die ihn vertrauen. Psalm 18, Vers 36 im Vers, du gibst den Schild deines Heils und deine Rechte stärkt mich. Psalm 28, alles Davids Psalmen nur. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir ist geholfen. Daher frohlockt mein Herz und ich preise den Herrn mit meinem Lied. Psalm 144, gelobt sei der Herr, meine Gnade, meine Burg und meine Zuflucht, mein Erretter, mein Schild, auf den ich traue. Ich könnte jetzt noch einige Verse mehr anfügen und dann auch vor allen Dingen, was sonst noch in den anderen Psalmen steht von den anderen Psalmisten. Mir wurde neu deutlich, ja, das ist die Zentralerkenntnis des König Davids, dass bei dem lebendigen Gott Schild ist, Hilfe, Rettung, Bewahrung, Burg, dass das das Thema seiner Theologie ist. Und nicht nur bei ihm, ich sage das eben auch bei den anderen Psalmisten, aber auch an ganz, ganz vielen zentralen Stellen der Bibel, wird genau dieses Wort gebraucht, dass der Herr Schild ist. Als es losgeht mit dem Volk Israel in Abraham, da offenbart sich Gott dem Abraham und in 1. Mose 15 spricht er da, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und als in den 5 Büchern Mose dann es zum Abschluss kommt, als Mose das Volk segnet, Volk Israel, da spricht er einen ganz tiefen Segen. Ist das nie so gewusst gewesen, was der Kern dieses Segens war? 5. Mose 33 heißt es, wohl dir Israel, wer ist dir gleich? Das Volk, das dein Heil empfängt durch den Herrn, und dann kommt es, der deiner Hilfe Schild und das Schwert deines Sieges ist. Deiner Hilfe Schild, das ist das, was Israel ausmacht. Immer wieder in der Bibel, ich könnte jetzt weitermachen, eine Bibelstelle nach der anderen aus dem Alten Testament euch hier vor Augen stellen, der Herr ist Schild für die, die ihm vertrauen. Und das habe ich durch diese E-Mail, ich habe es eben schon erklärt, von diesem Pfarrer Kronberg neu hören dürfen. Er ist ein Schild für mich. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Aber eins habe ich auch verstanden. Wir müssen dieses Schild ergreifen. Ein Schild, was am Boden liegt, das schützt mich nicht. Wir haben zwar heute keine Schwerter und Schilder mehr, dass wir uns bewaffnen müssen wie vor 500 Jahren. Da wäre dieses Bild eingänglicher gewesen. Aber wir kennen das alle. Ein Schild ist nur dann Schutz, wenn wir es annehmen. Deshalb ruft uns die Bibel auch zu. Ergreift den Schild des Glaubens, damit ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und ich weiß nicht, welche feurigen Pfeile des Bösen momentan auf dich fliegen. Aber ich kenne den Schild, der dich schützt, Jesus Christus. Ergreif den Schild des Glaubens, dass du dich hinter diesem Schild bergen kannst. Und wenn du aus diesem Gottesdienst rausgehst und sagst, Mann, das war ja die langweiligste Predigt, die ich je gehört habe. Der hat ja nur auf einem Thema rumgerissen, der Herr ist Schild, der Herr ist Schild. Wenn du das nur verstanden hast, nimm es mit und birg dich hinter diesem Schild des lebendigen Gottes in Jesus Christus für all das, was vor dir steht. Der Herr ist ein schützendes Schild über dir, das darfst du hören, als Schutz für dein Leben, als Schutz gegen deine Feinde, als Schutz gegen die Anfeindungen dieser Welt und als Schutz gegen den Teufel, der immer wieder versucht, dich mit seiner Sünde zu versuchen. Der Herr ist dein Schild, ganz so wie es für David gewesen ist. Das schützende Schild. Ein drittes, die unvergleichliche Ehre. Gott, so hat es David verstanden, ist sein Schild. Und nur weil er da war, konnte er gegen die Löwen, gegen die Bären, konnte er gegen Goliath bestehen, konnte er all die Kämpfe gegen Saul und gegen die Amalekiter bestehen. Nur weil der lebendige Gott da war, weil er Schild für ihn gewesen war, konnte er bestehen. Und deshalb ist dieser Gott allein seine Ehre. Du bist meine Ehre, so sagt er hier. David hätte nach außen hin eine Menge Möglichkeiten gehabt, seine eigene Ehre darzustellen. Er war der mächtigste Mann gewesen damals. Er hatte die größte militärische Macht. Er hatte so viele Frauen wie kaum jemand anders zur damaligen Zeit. Er hatte auch glaubensmäßig ganz tiefe Erkenntnisse. Der Heilige Geist hat ihn unfassbar gesegnet, sonst wären nicht so viele Psalmen in der Bibel von ihm geschrieben. Er hatte viel Geld, Er hat es wirklich geschafft, vom kleinen Schafhirten zum mächtigsten Mann. Da war so viel Ehre bei ihm, weltliche Ehre. So eine Bilderbuchkarriere, aber, und das haben wir eben schon gesehen, in dem Moment, wo da sein Sohn gegen ihn opponiert, ist das Weltliche auf einmal alle dahin. Und deshalb bildet sich David überhaupt nichts ein auf das vermeintlich irdisch Große, sondern macht sich allein fest bei der Ehre und bei dem Ruhm des lebendigen Gottes in Jesus Christus. Du bist meine Ehre. Wer erlebt hat, dass Gott der Schild für ihn ist, der gibt Gott allein die Ehre. Wer erfahren hat, dass Gott ihn gesegnet, behütet, geschützt hat, der gibt Gott allein die Ehre. Einer, der das tief verstanden hat, war der größte Komponist, den unser Vaterland jemals hervorgebracht hat, Johann Sebastian Bach. Brillanter geht es nicht mehr, sprechen Sie mal mit einem Musiker, mit einem Organisten halt, der wird Ihnen das erklären können. Und Johann Sebastian Bach wusste um seine irdischen Hilflosigkeiten. Er wusste, dass er aus sich heraus kein Werk komponieren konnte. Deshalb schrieb er über jedes Blatt, wenn er denn eine Komposition anfing, zwei Buchstaben. J, J. Jesus Juva. Heißt übersetzt, Jesus hilf. Herr hilf. Jede seiner Kompositionen beginnt damit. Und wenn er fertig war und hat diese Meisterwerke zu Papier gebracht, die wir heute noch hören dürfen, dann hat er drunter geschrieben drei Buchstaben. S, D, G. Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre, allein Gott die Ehre. Was wird Bach heute gerühmt, wie viele Straßen gibt es nicht, die nach ihm benannt sind, wie viele Musikschulen halt, Büsten, die es gibt von ihm. Noch heute schwärmen Musiker von Johann Sebastian Bach. Aber damit wird man dem Anliegen Bachs nicht gerecht. Wenn man von Bach schwärmt und ihm die Ehre gibt, da muss man Gott die Ehre geben. Denn das hat er selber getan. Alles erbeten von diesem Gott, Jesu Juva, Jesus hilf. Und dann auch, wenn irgendwas fertig war, gesagt, zu verdanken habe ich das allein dem lebendigen Gott, ihm allein die Ehre. Die Ehre in dieser Welt, der Ruhm dieser Welt, der geht ganz schnell vorbei. Bildet euch ja nichts ein auf das, was ihr könnt, was ihr seid. Nicht auf eure Gesundheit, nicht auf euren Intellekt, nicht auf eure funktionierende Ehe und Familie, nicht auf euren Reichtum, sondern wenn ihr euch rühmen wollt, wenn ihr irgendetwas die Ehre geben wollt, dann allein dem Gott, der euch all das andere zugewandt hat, deine Gesundheit, dein Geld, deine gute Familie. Soli Deo Gloria. Ganz schnell kommen wir an den Punkt, wo das, was eigenes Irdisches ist, vorbei ist. Wir haben das eben noch mal gehört von David, wie schnell das für ihn vergangen ist. Das Irdische ist ganz schnell vorbei. Das geistlich Ewige, das bleibt. Und so wollen wir Gott immer allein die Ehre geben. Es war in der Römischen Republik üblich, dass man sehr vorsichtig war, wenn ein Feldherr einen großen Sieg errungen hat, große Ehre bekommen hatte, dass wenn man ihm einen Triumphzug gewährte durch Rom, was selten war, weil man Angst hatte, dass sie sich dann zu Imperatoren erhoben, dass man dann, wenn man einen Triumphzug ihm schon gewährte, dass man ihn durch Rom fahren ließ, aber dass man hinter ihm auf dem Wagen, mit dem er durch Rom zog, einen Sklaven stellte, der ihm etwas Wolle nahm auf einem Stab, diese Wolle anzündete und ihm entgegenblies und während die Masse ihm zujubelte, ihm die Ehre gab, immer wieder sagte, sic gloria transit mundi, so vergeht die Ehre, so vergeht der Ruhm der Welt. Das ist nur ganz kurz. Und wenn wir uns verlassen auf unsere eigene Ehre, auf unsere eigene Leistung, auf das, was wir vermeintlich erbracht haben, dann müssen wir uns nicht wundern, dass das ganz schnell weg ist und wir vor den Hilflosigkeiten unseres Lebens stehen. Aber wenn wir auf Gott uns vertrauen, wenn wir ihm allein die Ehre geben und sagen, alles, was wir sind und haben, verdanken wir Gott dem Herrn allein, dann dürfen wir wissen, dass uns nichts passieren kann und dass wir gehalten sind. Und das wollen wir an David lernen. Der wusste, dass er behütet und geschützt ist bei dem lebendigen Gott und der deshalb diesem lebendigen Gott allein die Ehre gegeben hat. Ich freue mich, wenn die Orgel wieder spielen wird. Wir sind ja momentan noch in den Endstadien der Renovierung. Wenn die Orgel wieder spielen wird, dann werden wir unsere Liturgie wieder singen. Und in der Liturgie ist der zentrale Teil, dass wir dann singen Sonntag für Sonntag, allein Gott in der Höhe sei er. Dann fragen dann schon mal so, ja, Geschwister aus Freikirchen, haha, das ist doch alles so langweilig, das ist doch so alt hergebracht mit diesen liturgischen Ordnungen, muss das denn sein? Und ich sage, ja, das muss so sein, weil wir vergessen das häufig. Wir vergessen das so häufig, Gott allein die Ehre zu geben, diesem Gott, der unsere Hilfe allein ist, unser Schild und unser Schutz. Und deshalb ist es gut, wenn wir Sonntag für Sonntag uns das zusingen, wem allein Ehre und Ruhm gebührt, diesem lebendigen Gott. Vielleicht magst du ja gleich in der stillen Zeit noch einmal in dich schlagen und fragen, angesichts all der wunderbaren Dinge, die in deinem Leben gelungen sind, ob du Gott genug die Ehre für das gibst, was er dir an Hilfe, Schild und Schutz gewesen ist. Und ein viertes und letztes, das herrliche Aufheben. Da heißt es, du hebst mein Haupt empor. Das ist eine anthropologische Banalität, dass wenn es Menschen schlecht geht, sie schwere Niederlagen erlitten haben, in Hilflosigkeiten sind, dass sie den Kopf hängen lassen. Es gibt ein ganz starkes Bild von Uwe Seeler, so ein Bild, habe ich jetzt mal gesehen, in so einer Reihe große Bilder der Sportgeschichte, wo 1966 das Finale in Wembley von der deutschen Fußballnationalmannschaft durch dieses irreguläre Tor 2-4 verloren wurde. Und der Abpfiff findet statt und Uwe Seeler, dieser Sportsmann damit mitten in der Kraft, der beste Fußballer der 60er Jahre in Deutschland, der geht von diesem Fußballplatz, als hätte der 2 Jahre Prügel bekommen. Der geht so vorgebeugt, lässt den Kopf hängen, also man kann es kaum drastischer ausdrücken als dieses Bild, was es heißt, das Haupt hängen lassen. Und wir kennen es umgangssprachlich, auch wenn es einem schlecht geht, wenn er eine Niederlage erlitten hat, wenn er so Hilflosigkeiten erlebt und erfährt, dann sagen wir so, Kopf hoch. Kopf hoch, lass den Kopf nicht hängen. Wir kennen das, um das mal beim Sport zu sagen, wenn die den gewonnen haben, lässt keiner den Kopf hängen, dann laufen sie so rum und schreiben die Arme nach oben und jubeln halt. Aber in den Niederlagen, da lassen wir den Kopf hängen. Und manchmal sind die Niederlagen des Lebens, die wir erfahren müssen, so stark, dass wir es aus eigener Kraft nicht mehr hinkriegen, den Kopf zu heben. Da ist der Verlust eines lieben Menschen, die Zerrüttung einer Beziehung, da ist eine Krankheit, was auch immer, was dazu führt, dass wir den Kopf einfach nur noch gesenkt tragen. Wir schaffen dann nichts mehr angesichts dieser Hilflosigkeiten, die da sind. Gott sei Dank ist einer da, der, so wie wir es im ersten Punkt gehört haben, bei all unseren Hilflosigkeiten etwas kann und der uns dann den Kopf emporhebt. Unser Herr und Heiland Jesus Christus. Und das ist etwas ganz Fantastisches zu wissen. Gerade dann, wenn es mir schlecht geht, darf ich die Kraft des lebendigen Gottes erfahren und er hebt mein Haupt empor. Menschen, die nicht im Glauben stehen, die nicht wissen, wer Jesus ist, die fragen sich, wie kann man denn als Christ, obwohl man so Schlimmes erfahren hat, immer noch an Gott, an Jesus glauben? Aber die, die im Glauben stehen, die sagen ja, das war das Einzige, was mir geholfen hat in dieser schweren Zeit. Ohne ihn wäre ich zerbrochen, aber er hat mir das Haupt emporgehoben. Und das durfte David immer wieder in seinem Leben erfahren und erleben, auch hier in dieser schweren Situation. Trotz all seiner Enttäuschung über seinen Sohn Absalom, trotz aller politischer Gefahren, der er sich jetzt befand, trotz aller Schwierigkeiten, Gott hat ihm das Haupt emporgehoben. Und das wünsche ich dir und Ihnen auch, angesichts der Last der Welt, die du momentan zu tragen hast, auch angesichts deiner Sündenlast, dass du immer wieder siehst, wie Jesus dir entgegentritt, wie er dein Schild ist, wie er dir hilft und dir den Kopf emporhebt. Und ich habe das zu Beginn der Predigt gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass Sie alle, die Sie hier sind, die Sie zugeschaltet sind, diesen Satz genauso inbrünstig sprechen und beten können wie der König David, dass Sie genauso sagen können, viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist der Schild für mich, du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Das möge unser Herr und Heiland dir schenken, gerade dir in deiner schweren angefochtenen Situation, in deiner vermeintlichen Hilflosigkeit, dass du diese Zuversicht zu Gott hast, genauso wie sie der König David hatte. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.